Gnade und Gesetz oder Gesetz und Gnade, repräsentiert auch durch die Begriffe Alter und Neuer Bund. Ich werde sie manchmal synonym verwenden. Zum Teil muss man vielleicht etwas differenzieren oder unterscheiden. Und die Frage dabei ist auch Gesetz und Gnade oder wer und hat, braucht kein oder, also sowohl als auch beides. Es geht um die Frage nach dem alten oder dem neuen Bund. Ich lege mich fest auf das oder exklusiv. Das eine schließt das andere aus, meiner Ansicht nach. Aber wir werden darüber reden. Ich glaube, Zündstoff ist vorhanden, so wie es am ersten Abend schon auch etwas deutlich wurde. Zum Einstieg möchte ich einen Vers vorlesen aus 2. Korinther 3, Vers 6 und dann auch anschließend gleich nochmal etwas genauer beleuchten. Ich habe die Texte in aller Regel hier auch an der Wand, die Bibelstellen, aber ihr könnt sie auch gerne in der eigenen Übersetzung und Bibel nachschlagen. Ich lese nachher noch einen etwas längeren Abschnitt aus dem Epheserbrief Kapitel 2 vor, aber auch das wird dann angegeben. Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das scheint mir manchmal zu geschehen, wenn wir so sehr detailliert auf einen Bibeltext, möglichst auf den griechischen Text noch eingehen und schauen, welche Silbe nun genau wie ist. Es kann passieren, dass man irgendwo abgehoben wird und dann an dem einzelnen Buchstaben ein ganzes Gebäude aufbaut. Ich kann kein Griechisch. Deswegen rede ich manchmal davon wie ein Blinder von der Farbe. Aber mir ist es lieber, im Kontext zu suchen, wird das selbe Thema vielleicht nochmal aufgegriffen oder wird es an anderer Stelle noch einmal anders vielleicht beleuchtet. Vielleicht darf ich hier ein kleines Beispiel einschieben. Der Herr Jesus sagte zu Philippus: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich nehme an, ihr seid an dieser Stelle auch schon konfrontiert worden. Das heißt doch, Jesus ist der Vater. Zwei Kapitel davor, also diese Stelle steht Johannes 14, Vers weiß nicht was. Zwei Kapitel zuvor, Johannes 12, Vers 49, sagt der Herr Jesus eigentlich dasselbe. Aber verständlicher insofern, er sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Der Inhalt ist derselbe, aber es macht es deutlicher. Er ist nicht der, der sich selbst gesandt hat, sondern er repräsentiert ihn. Er ist das, was wir alle sein sollten in Perfektion. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wieder eine biblische Aussage, Kolosser 1, 15. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wer Jesus sieht oder sein Wesen erkennt, erkennt die Art Gottes. Und noch ein Vers dazu, Epheser 1, Vers, ich glaube 2 ist es, nein 3, wo es heißt, er der Abglanz seiner Herrlichkeit, Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Jesus zeigt uns den Charakter Gottes. So mag ich es, wenn man den vom Kontext her das erkennen kann oder die Bibel sich selbst auslegt. Eben, der Buchstabe tötet mitunter, der Geist aber ist es, der lebendig macht. Also was ist der Sinn der Worte? Eine andere, vielleicht Synonym manchmal, für Geist. Ich möchte es noch einmal betonen, drei Teile. Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Und jetzt kommt eine Gegenüberstellung, die noch oft erscheint. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Ist es nicht? Sondern, wenn man das eingibt, bei Bibelserver kommen 400 Vorkommen in der gesamten Bibel, knapp 300 davon im Neuen Testament. Nicht bezüglich Gesetz und Gnade allein, aber dort eben auch. Es ist diese Gegenüberstellung nicht, sondern. Deswegen habe ich eingangs auch das oder gewählt und betont. Nicht und, oder. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Und diese Gegenüberstellung finden wir im letzten Teil wieder. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Ich habe den mittleren Teil nochmal hervorgehoben. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Wir reden von Bund, Bündnisse. Die Unterthemen in der Einladung waren Buchstabe oder Geist, Werke oder Glaube, die Rechtsforderung Gottes und eben Miterben der Verheißung. Ich gehe nicht auf alle Punkte der Reihe nach ein, sondern sie werden sich irgendwo im Verlauf des Vortrags finden. Zunächst möchte ich aber betonen oder beleuchten Bündnisse, von denen die Bibel berichtet, im Verlauf der Menschheitsgeschichte oder im Verlauf der Geschichte Gottes mit den Menschen. Ich habe hier unten, das soll so eine Art Zeitstrahl sein, und da trage ich nun verschiedene Bündnisse ein. Ich beginne bei Adam und Eva, da beginnt's, wobei dort nicht von einem Bund die Rede ist. Zum ersten Mal ist von einem Bund die Rede bei Noah. Wir werden diese Stellen gleich betrachten. Dann bei Abraham, Mose, David und bei Jesus Christus. Heute haben wir nicht die Verheißung, dass jetzt nochmal ein neuer Bund beginnt. Das ist bei Jesus Christus. Aber etwa da befinden wir uns. Bis zum heute sind es etwa 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und die Pfeile sind ungefähr dem Zeitraum entsprechend angeordnet. Was hinten rauskommt, vermag keiner von uns zu sagen. Es ist auch nicht unsere Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Ich habe Symbole dafür gewählt. Man mag darüber streiten, sei mal dahingestellt. Aber einfach, um es griffiger zu machen, darauf greife ich nochmal ein bisschen zurück. Der erste Bund, den Gott bei Noah gestiftet hat, lautet: Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Der erste Bund, den Gott gemacht hat, betrifft ihn und alles Fleisch auf Erden. Der Inhalt des Bundes ist, wird nicht nochmal diese Flut geben und so weiter. Auch, ich habe euch alles Fleisch zu essen gegeben, so wie das grüne Kraut, aber nicht in seinem Blut und verschiedene andere Dinge. Der nächste Bund, der gemacht wird, ist Gottes Bund mit Abraham. Abraham und seine Nachkommenschaft. Gott hat keine Stellenausschreibung gemacht und gesagt, wer die besten Voraussetzungen hat, der soll jetzt mal sich bewerben und dann schauen wir mal, wen ich nun wähle. Nein, Gott hat den Abraham angesprochen und zu ihm gesagt: Abraham, verlass deine Freundschaft, Verwandtschaft und so weiter, auch das Land, und komm in das Land, das ich dir zeigen will. Und Gott hat ihn in dieses Land geführt, in verschiedenen Etappen, und hat ihm dieses ganze Land gezeigt und verheißen und gesagt: Dir und deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben, so wie es hier heißt, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Sollte man vielleicht mal der UNO vorlegen, sei dahingestellt, wir machen jetzt hier keine Politik, sondern vertrauen, Gott wird seine Verheißung auch erfüllen. Er hat diese Verheißung gegeben, dem Abraham. Viele Jahre später aber wird Stephanus gesteinigt, verhört und gesteinigt, und in diesem Verhör sagt er, Gott hat den Abraham ins Land geführt, aber er hat ihm nicht einen Fußbreit zu Besitz darin gegeben. Ja, hat Gott seine Verheißung nun nicht erfüllt? Ja, er hat sie nicht erfüllt. Er hat sie noch nicht erfüllt. Hebräer 11 spricht da deutlich davon. Auf alles kann ich nicht eingehen. Im weiteren Verlauf und nur die Nachkommenschaft Abrahams betreffend, fleischliche Nachkommenschaft Abrahams betreffend, wiederum sogar eingeschränkt auf Isaak, schließt Gott wieder einen Bund am Berg Sinai oder Berg Horeb, je nach Übersetzung und wo es geschrieben steht. Und er schließt diesen Bund zwischen sich und den Söhnen Israels durch Mose. Und das ist der sogenannte erste Bund. Der erste Bund ist nicht der Bund Gottes bei Noah und auch nicht der Bund mit Abraham, wenn wir vom ersten Bund oder vom alten Bund reden, sondern es ist der Bund am Sinai. Und der neue Bund war schon angekündigt, aber wurde erst durch den Herrn Jesus zu seiner Zeit eingesetzt. Und hier sollte man jetzt ein bisschen hineinzoomen, das mal ganz groß machen. Weil, wann wurde der neue Bund eingesetzt? Hat der Herr Jesus den neuen Bund eingesetzt? Er sagt am Schluss seines Lebens beim letzten Abendmahl: Dies ist der neue Bund in meinem Blut, indem er den Kelch nimmt. Aber wenn der neue Bund in seinem Blut besteht, dann musste sein Blut ja erst vergossen werden. Und somit konnte der Herr Jesus den neuen Bund selbst nicht einsetzen, sondern durch seinen Tod wurde der neue Bund eingesetzt. Und zugleich der alte Bund, und das ist leider bis heute die Streitfrage, beendet oder erweitert? Oder wir reden darüber. Das sind diese Bünde. Ich habe noch einen unterschlagen, Entschuldigung, Gottes Bund mit David bezieht sich nur auf die Königsherrschaft. Auf deinem Thron wird dein Nachkomme in Ewigkeit sitzen. Es ist zunächst gegeben für Salomo und auch die weiteren Söhne, aber es ist im Grunde gegeben für den Herrn Jesus, den Sohn Davids, der in Ewigkeit auf dem Thron sitzen wird, im Königreich Gottes, das aufgerichtet werden wird. Ansatzweise ist es ja geschehen beim Herrn Jesus, aber die Vollendung steht noch aus. Und so haben wir wieder eine Gegenüberstellung, die Johannes 1, Vers 17 uns benennt. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es sind wieder zwei Gegenüberstellungen. Ich habe deswegen auch unten nur diese zwei Symbole jetzt stehen. Wir reden von dem einen Bund und von dem neuen Bund. Der alte Bund hat nur Israel gegolten. Der neue Bund gilt allen Glaubenden an den Herrn Jesus Christus, aus allen Völkern, sowohl den Juden zuerst als auch den Nationen. Und es ist eine Gegenüberstellung. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Es sind diese zwei Bündnisse, über die wir sprechen. Für uns ist es der erste Bund, für uns aus den Nationen. Für Israel ist es der neue Bund. Der neue Bund ist für uns aus den Nationen der erste Bund. Für Israel ist es der zweite Bund. Wenn vom ersten Bund oder vom Gesetz die Rede ist in der Heiligen Schrift, dann meistens ist gemeint das Gesetz des Mose. Aber wir müssen auch da unterscheiden, das werden wir aber im Bereich des Neuen Testamentes dann auch noch sehen. Gesetz oder Gnade, alter oder neuer Bund, das ist meine Betonung. Und nun zwei Aussagen. Zum einen, das Gesetz sagt, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Galater 3,12 ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und das Neue, das Evangelium der Gnade sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das spiegelt wieder etwas, diesen Kampf, den wir in unserer Zeit ja oft auch erleben irgendwo. Werke, Glaube. Du musst aber der Glaube ist tot ohne Werke, aber deine Werke helfen ja gar nichts. Und wir müssen differenzieren und aufpassen, wo wir landen. Zugleich möchte ich auch noch betonen, wenn alter und neuer Bund gegenübergestellt werden, es ist nicht identisch mit der Aussage Altes Testament und Neues Testament. Denn streng genommen, wie ich ja schon erläuterte, geht das Alte Testament bis zum Tod des Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat im ersten Bund gelebt, aber er hat viel vom neuen Bund geredet. Auch schon früher im Alten Testament ist vom neuen Bund die Rede. Jeremia ganz speziell, Hebräerbrief greift das ja auf, zitiert einen längeren Abschnitt. Altes Testament und erster Bund sind nicht identisch. Neues Testament und neuer Bund sind nicht identisch. Diese Unterscheidung hilft uns, manche Dinge besser zu verstehen oder zu erkennen. Diese Gegenüberstellung, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dieses beschäftigt uns bis in unsere Zeit hinein. Und es sind verschiedene Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Zum einen, was ist mit Gesetz gemeint? Sind es die 10 Gebote? Eine provokante Frage, müssen wir die 10 Gebote halten? Bestimmt schon, werden die meisten sagen. Und wehe, es hätte jemand vor noch nicht allzu langer Zeit zu mir gesagt, nee, müssen wir nicht. Wir hatten letztes Jahr jemand hier, der auch gesagt hat, natürlich, die Christen sind verpflichtet, die 10 Gebote zu halten. Meine Eltern müssen oft herhalten, wenn ich irgendwas Neues entdecke, dann breite ich es ihnen dann zum ersten Mal aus. Und ich habe ihnen dann das auch vorgelegt. Müssen die Christen die 10 Gebote halten? Ja, natürlich. Ja, aber wo steht das? Wo steht in der Heiligen Schrift, dass die Gläubigen aus den Nationen, die gläubig gewordenen aus den Nationen, die 10 Gebote halten müssen. Ich kenne keine Stelle. Ja, hat meine Mutter dann gesagt, der Herr Jesus sagte, lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Oder gestern haben wir ja auch gelesen, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Meint Jesus damit die 10 Gebote? Sie werden im gesamten Verlauf der Heiligen Schrift, von dem sie gegeben wurden, bis zum Schluss, nie mehr als diesen Block genannt. Es ist von den Tafeln des Zeugnisses mal die Rede, aber es wird nicht explizit darauf eingegangen, obwohl einzelne Gebote immer wieder genannt werden. Müssen die Christen die 10 Gebote halten? Oder geht es um mehr? Es gibt ungefähr 613 Gebote im Gesetz des Mose. Oder geht es vielleicht um einen Teil davon, also die Moralgesetze, die zu halten sind, wie manche es beschreiben, oder eben alles außer den Opfergesetzen, weil Jesus ja nun das Opfer ist, aber alles andere gilt noch? Oder gilt das gesamte AT in irgendeiner Weise? Ich würde sagen, alles das reicht gar nicht. Und dieser Streit, was nun gilt, ist nicht neu. Die Bibel, die Apostelgeschichte, redet ja viel davon. Und dieser Streit hat zum Apostelkonzil geführt, in Apostelgeschichte 15 berichtet. Und dort ging es um die Beschneidung. Die Beschneidung aber synonym für das Halten des ganzen Gesetzes. Die meisten werden diese Diskussion kennen. Ich möchte diesen Text jetzt nicht komplett vorlesen. Aber ihr seht hier die Stelle, Apostelgeschichte 15. Dort findet ihr das sogenannte Apostelkonzil. Im Verlauf der Apostelgeschichte lesen wir viel von generellen Kämpfen um diesen neuen Weg, der verkündigt wurde. Die Frage, auf die er sich heute oft konzentriert, ist die Frage nach dem Sabbat oder eben auch nach dem Schweinefleisch. Das sind doch die Dinge, die zu halten sind. Manche nehmen dann noch die Feste dazu, es sind nicht die Feste Israels, es sind diese Feste Gottes. Und in der Tat redet, ich glaube, Zacharia davon, dass die Zeit kommen wird, in der alle Nationen Jahr für Jahr hinaufziehen müssen nach Jerusalem und vor Gott anzubeten. Und die Nation, die nicht hinaufzieht, über die wird es nicht regnen.
Das ist nur Laubhüttenfest.
Laubhüttenfest, ja, genau. Sind wir jetzt schon in dieser Zeit? Wird es noch kommen? Gelten uns also diese Feste oder nicht? Eben, das ist die Frage. Es gibt Unterpunkte, es gibt das Gesamtpaket. Es reicht nicht. Es reicht nicht, nur einen Teil davon zu beleuchten, sondern es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Nicht ein Teil, nicht ein Part, nicht ein was auch immer. Alles. Paulus greift das auch eben auf im Galater 5, wo er sagt, ich bezeuge jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Gegründet auf 2. Mose 24, wo Gott den Bund am Sinai, die Gesetze gibt, nicht nur die 10 Gebote, sondern ganz viel, und sagt, er schließt diesen Bund auf alle diese Worte hin. Und er sagt, du sollst zu diesem Wort nichts hinzutun, nichts wegtun. Da kommen wir später nochmal drauf. Inhalt dieses Bundes, ein paar Beispiele dazu, eben die 10 Gebote, das betrifft aber auch Rechtsordnungen, Sabbatstrafe bei Sabbatschändung, Todesstrafe. Also wenn wir das Gesetz halten, müssen wir heute noch die Todesstrafe anwenden, sonst halten wir das Gesetz nicht, für die Priester, Stiftshütte und alle diese Dinge. Wenn wir vom Gesetz reden, dann gilt alles. Und wenn wir nicht alles halten oder sagen, es gilt nicht alles, dann gilt nichts. Es ist, Entschuldigung, aber ich sage so, schwarz oder weiß. Entweder oder. Entweder alles oder gar nichts. Ich sage auch mal so, das Gesetz ist nicht reformierbar. Es konnte nicht verändert werden. Du darfst nichts hinzutun, nichts hinwegnehmen. Aber da kommen wir im weiteren Verlauf auch noch darauf. Eben hier steht es ja. Nichts hinzutun, nichts hinwegnehmen. Ich habe jetzt ein paar so Überschriften, das Gesetz ist unveränderlich, zum Beispiel begründet durch diese unterstrichenen Aussagen, nichts hinzutun, nichts hinwegtun. Das Gesetz ist gut. Psalm 19, Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Wer würde das von der deutschen Steuergesetzgebung sagen? Es erquickt die Seele. Oder überhaupt diese Gesetze, die auch jetzt im Verändern begriffen sind und wir so manches Mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das Gesetz des Herrn erquickt die Seele. Wohl dem, der darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Der Dirk lernt gerade den Psalm 119 auswendig. Nichts leichter als das, oder? Psalm 119, 176 Verse. Er hat so eine gewisse Technik, wie er das lernt. Ich finde das bewundernswert. Ich könnte das nicht. Psalm 119. Ich würde Psalm 117, den kriege ich zu Weg. Das ist der kürzeste Psalm. Aber Psalm 119. Aber dort in dem Psalm, es sind 176 Verse. Und nur zwei der Verse nehmen keinen direkten Bezug auf Gottes Aussagen. Aber alle anderen Verse sprechen in irgendeiner Weise von Gottes Ordnung, Rechtsbestimmungen, Wort, Gesetz. Es ist vollkommen, es ist herrlich. Ein solches Lob findet man für keines Gesetz dieser Welt. Und Paulus resümiert in Römer 7, das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, es ist gerecht, es ist gut, keine Frage. Und jetzt kommt die Ernüchterung, das Gesetz ist nicht erfüllbar. Apostelgeschichte 15 sagt, was versucht ihr Gott, indem ihr eine Schlinge um den Hals der Jünger legt oder ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Das Gesetz ist gut, aber ich? Wir kennen ja wahrscheinlich auch diesen Monolog des Paulus, sage ich mal, im Römerbrief. Ich will das Gute. Aber ich kann es nicht. Das werden wir heute Mittag auch noch hören von einem der Täuflinge. Ich weiß, das Gesetz ist gut, aber ich kann es nicht halten. Es gipfelt in dem so, wer wird mich erlösen aus diesem Leib des Todes? Und dann die Erlösung, wir kommen darauf. Das Gesetz ist begrenzt auf Israel. Ich möchte es betonen. Der letzte Satz, der zweitletzte Satz in der Bibel im Alten Testament lautet, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für alle Menschen, für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Demgegenüber schreibt Paulus in Römer 2, dass die Nationen kein Gesetz haben. Herrlich, die können tun und lassen, was sie wollen, oder? Ich glaube nicht. Das Gesetz ist beseitigt. Das mag jetzt für manche ein rotes Tuch sein. Aber diesen Abschnitt würde ich gern vorlesen aus Epheser 2, 11 bis 22. Epheser 2, 11 bis 22. Und wer damit noch nicht genug hat, darf gerne direkt weiterlesen, weil da so viel Wunderbares drin steckt. Auch davon werden wir noch ein bisschen was hören heute Mittag. Epheser 2. Denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, nämlich das Gesetz der Gebote in Satzungen, beseitigt, um die zwei, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Da steckt so viel drin. Und es ist eben dieses Wort, das hier betont wird, das Gesetz ist beseitigt. Da gab es eine Mauer, eine Wand. Langsamer? Ich versuche langsamer zu machen für die Übersetzer. Danke. Aber es sprudelt. Es gab eine Mauer zwischen Israel und allen anderen Nationen. Wie es auch eine Mauer geben wird in der Zukunft um die heilige Stadt. 144 Ellen hoch, 12 Tore an jeder Seite, die Tore aber bewacht. Es gibt eine Mauer, es gibt ein Drinnen und Draußen. Nur diese Mauer ist jetzt nicht mehr der erste Bund, weil der ergänzt wurde, verändert wurde, beseitigt wurde. Hier steht, die Heilige Schrift sagt, beseitigt. Das Gesetz ist erfüllt. Der Herr Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Darauf gehen wir auch gleich noch ein. In die ähnliche Richtung geht dieses Wort aus Römer 10. Das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Heißt das Ende des Gesetzes, wie manche übersetzen, Christus ist des Gesetzes Ende? Paulus betont auch diese Gegenüberstellung in Galater 3, wo er sagt, dass das Gesetz unser Zuchtmeister ist, bis zu der Zeit, wo der Nachkomme kommt, dem die Verheißung gilt, und fährt fort, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Nicht, sondern, es begegnet uns auch mit anderen Worten immer wieder, nicht unter dem Zuchtmeister, sondern unter dem Glauben. Auf diese Begriffe möchte ich kurz eingehen. Hat Jesus das Gesetz verändert? Hat er es aufgelöst oder hat er es erfüllt? Ein Beispiel mag das verdeutlichen. Jemand von euch sucht vielleicht eine Wohnung, weil er in einer Stadt studiert. Nehmen wir an, Karlsruhe. Er weiß, das Studium geht 3 Jahre. Er sucht eine Wohnung, findet sie. Ach, eine Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen, aber mag sein, es gelingt. Und er macht mit dem Vermieter einen Vertrag, einen Bund. Und sagt, da und da ziehe ich ein. Ich brauche diese Wohnung 3 Jahre. Du bist bereit, mir sie zur Verfügung zu stellen. Ich bezahle dir so und so viel dafür. Und dann ist gut. Er bezieht diese Wohnung, bezahlt pünktlich seine Miete. Nach 3 Jahren zieht er aus, räumt seinen Zeugs, schaut, ob alles in Ordnung ist, gehen und geht. Der Vertrag ist erfüllt. Beide Vertragspartner haben ihre Verpflichtung erfüllt. Der eine hat bezahlt, der andere hat den Wohnraum zur Verfügung gestellt. Punkt, abgeschlossen, Ende. Jetzt kann passieren, dass er sagt, oh, dieses Studium in Karlsruhe gefällt mir nicht. Ich gehe nach Stuttgart zum Studieren. Dann spricht mit dem Vermieter. Könnte man... Du weißt, man kriegt keine neuen Mieter in so eine Wohnung in Karlsruhe, das ist ja unmöglich. Nee, also es wird wahrscheinlich keine Schwierigkeit sein, diesen Mietvertrag aufzulösen, vorzeitig aufzulösen, weil die rennen einem die Tür ein, wenn man eine Wohnung sucht. Oder andersrum, es könnte sein, dass der Mieter sagt, oh, mir gefällt es in Karlsruhe, ich habe da sogar ein Mädchen gefunden und da würden wir uns sogar gerne niederlassen. Er spricht mit dem Vermieter, könnten wir aus diesem befristeten Vertrag einen unbefristeten machen? Das wäre eine Veränderung, wenn sich beide Vertragspartner darauf einigen. Verändern, auflösen, erfüllen. Diese 3 Möglichkeiten bieten sich auch an für den alten Bund. Wurde er verändert? Wurde er aufgelöst oder wurde er erfüllt? Ich sage, er wurde erfüllt. Denn der Tod ist geschehen unter dem ersten Bund durch den Herrn Jesus, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Ich stelle hier nochmal die beiden Bünde gegenüber. Der erste Bund, wie lange sollte er gelten? Es gibt durchaus Stellen, die sagen, ein ewig gültiger Bund. Dann gibt es Diskussionen über das Wort ewig im Hebräischen, weil es nicht unendlich bedeutet, sondern lange Zeit. Die Diskussion sparen wir uns, weil die Bibel sagt uns, haben wir ja gelesen, der erste Bund ist beseitigt, weggetan, aufgelöst, ausgetilgt, aus der Mitte weggetan. Es ist wirklich fortgeschafft, beendet. Und es gibt stattdessen jetzt nicht ein rechtsfreier Raum, sondern den neuen Bund. Ich spule mal in der Zeit noch ganz weiter, viel weiter zurück, bis zum ersten Pfeil, Adam und Eva. Denen war kein Gebot gegeben, ihr sollt nicht töten. Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen, hätte er können vor Gott reden und sagen, ja, du hast ja nicht gesagt, dass ich das nicht darf. Wir mit unserem analytischen Denken und wir Deutschen sowieso, die gern für jeden Atemzug eine extra Vorschrift haben, sagen, ja, das war ja nicht so geregelt. Also, wie sollte er es wissen? Paulus beschreibt es ganz einfach, indem er sagt, Gott hat das Werk des Gesetzes in die Herzen der Menschen gelegt. Im Grunde, es wurde auch am ersten Abend schon betont, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gott hat es, ich sag's mal, mitsamt dem Betriebssystem eingesetzt. Im Grunde weiß jedes Kind, dass es von seinem Freund oder Geschwistern nicht belogen, betrogen, geschlagen oder ungerecht behandelt werden möchte. Das ist nun nicht so scharf formuliert, wie wir es gerne hätten. Aber es ist im Grunde klar. Meine Frau gehört mir und ich möchte sie mit keinem von euch teilen. Ich sage es mal frech, ich stelle sie euch zur Verfügung oder gebe euch Anteil daran. Ihr kommt alle ein Stück weit in ihren Genuss, aber es ist allein meine Frau. Und wehe, es tastet sie jemand an in diesem Sinn. Ihr versteht, was ich meine. Und das ist in unseren Herzen drin. Der erste Bund vom Sinai war auch bei Abraham noch nicht gegeben. Aber Abraham hatte auch eine Frau mit einem tollen Gehäuse, sage ich mal. Abimelech sieht sie und dann, die nehme ich zu mir, Abraham weiß das ja. Er hat seine Frau ja auch geliebt und sagt, du bist meine Schwester, weil die machen mich sonst einen Kopf kürzer. Sie hat es getan und dann ist eben, es ist schief gegangen. Wir kennen, es ist zweimal sogar in dieser Weise passiert. Und Abimelech sagt zu ihm, du hast getan, was nicht recht ist. Obwohl kein Gesetz gegeben war. Es war klar, was zu tun ist und was nicht und was zu lassen ist. Wir haben keine Entschuldigung. Aber das ist einfach die Gegenüberstellung. Wenn wir vom Gesetz sprechen, sprechen wir vom Bund am Sinai. In aller Regel, wenn die Bibel vom Gesetz spricht. Und nicht in aller Regel von dem, was Gott in unsere Herzen gelegt hat. Da müssen wir lernen zu unterscheiden. Und in diesem Sinn, meine ich, ist auch dieses zu verstehen, was der Herr Jesus antwortet auf die Frage dieses Schriftgelehrten. Der Schriftgelehrte, alles was so in Klammern steht, habe ich ausgelassen, da ist halt mehr Text dahinter. Der Schriftgelehrte fragt, was ist das größte aller Gebote? Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Der Herr Jesus sagt, und diese Frage nach dem größten Gebot kommt in drei der vier Evangelien vor. Bei Markus kommt es am detailreichsten vor. Und ich finde es gut, die Stelle zu betrachten, wo man am meisten Details betrachten kann. Deswegen habe ich die Markus-Stelle gewählt. Und da sagt der Herr Jesus, das erste Gebot ist, und jetzt passt auf, es kommt nicht, tut etwas, sondern höre. Nicht tun, sondern höre. Das erste, das wichtigste von allem ist, höre. Höre, Israel. Der Herr, unser Gott ist ein einziger Herr, oder ist Herr allein, ist, ja, ich denke, ihr kennt das. Nicht tun, das Hören steht am Anfang. Höre, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. Das hat uns zusammengeführt, hat uns aber auch getrennt von vielen anderen lieben Geschwistern. Der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, ja, wir können doch nicht verstehen, doch ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Und dann kommt das Zweite, das diesem gleich ist. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und der Schriftgelehrte fängt eine theologische Diskussion mit ihm darüber an. Jetzt, Moment mal, Herr Jesus, ich erkläre dir jetzt mal, wie das ist mit Gott. Du weißt, Elohim im Hebräischen und so weiter. Nein. Dieser Schriftgelehrte kennt die hebräische Sprache und er sagt zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Schlachtopfer und Speisopfer oder was es als Opfer gibt. Das ist das, was ich auch eingangs angedeutet habe. Der Buchstabe, ihr kennt diese Diskussionen über das Wort Echad. Arnold Fruchtenbaum oder wie sie auch alle heißen mögen, greifen das ja auch auf Echad. Das ist zwar eins, aber es ist eine zusammengesetzte Einheit. Also, und Elohim ist die Mehrzahl von Elo, El oder Eloah, Götter eigentlich wörtlich übersetzt und so weiter. Ihr kennt diese Diskussionen. Klar, man kann diese Diskussionen führen aufgrund dieses Wortes Echad, das hier im Hebräischen steht. Aber wenn man den Kontext liest und nach dem, manche sagen, ja, du musst das jüdisch verstehen. Für einen Juden ist das klar, wurde mir gesagt. Wenn die Bibel von Gott redet, ist für den Juden klar, es ist immer Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeint. Für die Juden ist klar, Gott ist der dreieinige Gott. Gut, das hat mir ein Prediger gesagt. Ich bin Fliesenleger. Der muss es ja wissen, ich nicht. Hatte dann aber die Möglichkeit, zwei Monate später, habe ich auf einer Baustelle mit einem Juden zu tun gehabt, habe ihn gefragt und er sagt, genau das ist ja der Streitpunkt zwischen uns Juden und euch Christen. Wir sagen, ihr habt drei Götter und es ist falsch, es ist gotteslästerlich. Aber diese Diskussion, wir werden damit konfrontiert. Es fokussiert sich oft auf das Wort Echad oder auf das Wort Elohim und so weiter, solche Wortbedeutungen. Der Kontext macht aber deutlich, wie die Juden verstanden haben und was damit gemeint ist. Du hast recht geredet, Lehrer, nach der Wahrheit. Denn er ist einer, es ist kein anderer als er allein. Und dann ihn zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Ich fasse zusammen, das ist mehr als alle Schlachtopfer. Und Jesus sagt, sieh, dass er verständig geantwortet hat. Dieses Wort verstehen, verständig, mit ganzem Verstand Gott lieben und so weiter, kommt auffallend oft vor. Und auffallend oft begegnet einem in den Diskussionen über die Trinitätslehre, das kann man nicht verstehen. Die Bibel sagt aber, verstehen. Der Herr Jesus erzählt das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und erklärt dann seinen Jüngern, was es bedeutet. Und dabei ist ja eines der Bilder der harte Weg, wo es an den Weg gesät ist. Und Jesus erklärt und sagt, bei denen, die an den Weg gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und nicht versteht, dann kommt der Teufel und nimmt weg, was in sein Herz gesät ist. Die Voraussetzung ist Verstehen. Deswegen, gestern war es auch ein bisschen angeklungen, wenn wir reden, soll unsere Sprache eine verständliche Rede geben. Und wenn ich Fachchinesisch spreche, muss es jemand für die einfachen Leute erklären. Und wenn ich auf Englisch spreche, muss es jemand für die Deutschen erklären. Und wenn ich auf Deutsch spreche, muss es jemand für die Englischsprechenden erklären. Übersetzen. Man muss es nicht erklären, also einfach nur übersetzen. So ist es mit den Sprachen. Eine Überschrift noch, der neue Bund ist exklusiv. Es ist für mich auch ein Hinweis auf das Abendmahl. Da wird in Hebräer 12, 13, Vers 10 geschrieben und ich war selbst überrascht, bin so quasi drüber gestolpert bei der Vorbereitung. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Ich würde sagen, hier steht der Begriff Zelt, Synonym für den alten Bund. Weil es im gesamten Hebräerbrief um diese Gegenüberstellung geht. Erster Bund, neuer Bund oder alter Bund, neuer Bund. Vorbild, Erfüllung, Schatten, Wirklichkeit und so weiter. Hebräerbrief. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Exklusiv. Der Vers vom Eingang nochmal. Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und nun ist die Frage, was heißt das? Wandeln im Geist, im Neuen Bund. Das wird ja im Neuen Testament oft betont, beschrieben. Aber was bedeutet es? Und ich habe jetzt 4 so Begriffe mit einer jeweiligen Gegenüberstellung, oder 3. In dem ersten Vers, was ich genannt hatte, wird gegenübergestellt der Geist kontra der Buchstabe. Nicht im Buchstabe, sondern im Geist. Wir haben die Gegenüberstellung Sohnschaft und Knechtschaft. Und wir haben Gegenüberstellung die Liebe und das Gesetz. Auf diese 3 Dinge möchte ich etwas eingehen. Es wird jetzt ineinander übergreifen, auch ich mache es nicht der Reihe nach. Esther mit ihrem Team kocht für uns. Warum tut sie das? Esther und ich, wir sprechen oft von einem Ehevertrag. Wir haben einen imaginären Ehevertrag. Da steht zum Beispiel drin, dass ich den Müll, den gelben Sack, den Müll rausbringen soll. Steht nirgends geschrieben, aber für uns ist das klar, das mache ich. Und sie kocht. Wenn ich nur mich an den Herd stelle, dann sagt sie, das steht aber nicht im Ehevertrag. Oder wenn sie den Müll rausbringt, das ist mein Job. Und so geht es halt immer im Spaß so hin und her. Und mit vielen anderen Dingen auch. Und so hätten wir auch für heute oder für diese Konferenz aufschreiben können, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, an diesen 4 Tagen, so und so verteilt und das machst du. Sie hätte gekocht, wir hätten was zu essen. Es wird das meiste fehlen. Wir würden vielleicht sagen, wie der Salomo auch geschrieben hat, lieber ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästerter Ochse mit Hass. Ich habe eingangs erzählt, ich habe 6 Kinder. Wir haben sie jetzt, die 6 Kinder. Sie sind unsere Kinder. Sie tun nicht immer, was ich möchte. Aber ich habe sie lieb. Wir haben sie lieb. Und wir waren finanziell nicht immer super ausgestattet. Aber sie mussten nie ihre Geburtsurkunde vorlegen, wenn sie an den Tisch kamen und sagen, ich habe das Recht, hier versorgt zu werden. Sie sind unsere Kinder. Lieber verzichtet man selbst auf das Essen und gibt den Kindern genug. Ich habe den Kindern als immer den anderen Spruch gesagt, kommt aus einer Kassette, sie schmunzeln schon. Lieber esse ich mich selbst satt, als dass ich meine Kinder hungern lasse. Nee, aber ihr versteht, was ich meine. Sie müssen nicht auf ihr Recht pochen, sondern wir haben sie lieb und versorgen sie. Und umgekehrt sind sie verpflichtet, bei uns mitzuhelfen. Wenn Sie jetzt auf die Baustelle mitgehen und so, bekommen Sie auch etwas dafür. Aber wir haben Sie nicht dazu erzogen, dass Sie für alles, was Sie tun, eine Entlohnung bekommen. Sondern, weil Sie Kinder sind, sind Sie verpflichtet, uns untertan zu sein. Ich gebrauche dieses Wort jetzt mal. Und mitzuhelfen, für uns zu arbeiten. Nicht zu schuften. Aber Sie hatten Ihre Dienste, die Sie tun mussten. Haben Sie sich dadurch eine Anwartschaft auf das Erbe erworben? Ich behaupte mal, manche von euch, gerade auch von euch Jüngeren, ihr könntet es vielleicht besser als meine eigenen Kinder. Aber ich muss euch enttäuschen, ihr werdet niemals erben. Tut mir nicht mal leid. Das Erbe ist für die Kinder. Ich bin selbstständig als Fliesenleger. Ich hatte auch schon Helfer damit dabei, die haben ihren Lohn bekommen. Die haben geleistet und sie haben ihren Lohn bekommen. Das sind, die Bibel nennt es, Knechte oder Sklaven. Ich habe sie nicht versklavt, aber sie haben für mich gearbeitet, gedient. Sie haben ihren Lohn bekommen und somit war es erledigt. Sie haben bekommen, was sie verdient haben. Meine Kinder aber werden Erben. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Und die Bibel spricht deswegen, gerade im Neuen Testament besonders, von der Sohnschaft. Nicht von der Knechtschaft, sondern von der Sohnschaft. Römerbrief insgesamt betont es ja auch sehr stark. Galaterbrief betont es sehr stark. Aber im Römerbrief gibt es ja in Kapitel 8 diese Stelle, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft. Habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Römer 8, ich muss es aufschlagen und vorlesen, in Römer 8, in Vers Kapitel 7 beschreibt Paulus ja diese Spannung, in der er steht und sagt, was soll ich jetzt tun? Wer wird dich erlösen aus diesem Leib des Todes? Und in Kapitel 8 schreibt er dann, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Gesetz und Glaube oder Gesetz oder Glaube? Hier heißt es oder, also nicht dem Gesetz der Sünde, also nicht unter dem ersten Bund, sondern unter dem neuen Bund. Der neue Bund heißt nur nicht, wir können tun und lassen, was wir wollen. Weil es ist wieder von einem Gesetz die Rede. Und da gilt es jetzt zu unterscheiden. Hier ist vom Gesetz des Geistes die Rede. In 1. Korinther 9 beschreibt Paulus, wie er auf die verschiedensten Völkergruppen oder Ethnien oder so eingeht und sagt, auch Interessensgruppen, und sagt, ich bin für die, die unter dem Gesetz sind, geworden wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin. Ich bin für die ohne Gesetz geworden wie einer ohne Gesetz, aber ich bin nicht ohne Gesetz. Ich bin unter dem Gesetz Christi, aber das ist nicht der erste Bund, das ist der neue Bund. Hebräerbrief stellt das gegenüber und auch Kolosserbrief betont das ja auch sehr stark und sagt, diese Dinge haben einen Schatten der zukünftigen Güte. Der Körper selbst aber ist des Christus, der den Schatten wirft. Das ist Christus. So, vorausgebildet, das sind alles Vorschattungen auf das, was in der Vollendung sein wird. Wir können sagen, wir sind nicht unter den 10 Geboten, wir sind nicht unter dem Gesetz des Mose, lasst euch kein Gewissen machen wegen eines Festes, Neumondes oder Sabbats und so weiter, Kolosser 2. Aber wir sind nicht in einem rechtsfreien Raum und können einander die Köpfe einschlagen, Ehe brechen, unzüchtig leben, lügen, uns betrügen oder Götzendienst treiben. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus macht uns frei von dem alten Bund. Aber es verhindert, einander Schaden zuzufügen. Dieses höchste aller Gebote, das nach dem der Schriftgelehrte gefragt hat, ist zusammengefasst in der Aussage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist einander gegenüber die Erfüllung des Gesetzes. Ich kann unseren Ehevertrag im Imaginären erfüllen, aber damit wäre Esther nicht zufrieden. Es würde vielleicht sogar drinstehen, morgens muss ich hier einen Kaffee bringen, abends noch einen Espresso. Ich könnte ihn machen und hinstellen, aber das wäre ohne Liebe. Keiner von euch muss seiner Frau einen Kaffee bringen. Muss nicht. Es muss auch niemand einen Blumenstrauß bringen. Kein Gesetz verpflichtet uns dazu. Aber wer seine Frau liebt, da bringt ihr vielleicht gar keinen Blumenstrauß, weil sie es gar nicht mag. Sie hat lieber Plastikblumen. Die halten viel länger, braucht man nicht pflegen. Oder egal. Es hat ja, jede Liebesbeziehung hat ein anderes, eine eigene Sprache, ein anderes sich darstellen. Aber sie hat dieses Darstellen. So wie der Glaube Werke hat, hat die Liebe eine Sprache, die oft nur das Gegenüber versteht. Und die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ich meine, das ist, ich bin im Prinzip somit auch zu Ende. Das ist die Gegenüberstellung von Gesetz und Gnade. Der alte Bund ist vergangen. Der neue Bund ist eingesetzt. Ich gehe nochmal zurück, Entschuldigung. Der neue Bund ist eingesetzt. Er ist eingesetzt worden mit dem Blut des Herrn Jesus, sprich durch seinen Tod. Der Herr Jesus selbst konnte ihn aber nicht einsetzen. Gott hat es getan. Der Herr Jesus hat sein Blut vor Gott gebracht, in das wahre Heiligtum hineingegangen, um diese ewige Erlösung zu erwerben, zu vollbringen, diese Sühnung. Und Gott hat Tatsachen geschaffen. Der alte Bund, er steht ja immer noch geschrieben in der Heiligen Schrift. Aber es gibt nicht einen Menschen, der ihn erfüllen kann. weil auch der Tempeldienst, oder in der Stiftshütte, Tempeldienst im dann gemauerten Tempel, war Teil dieses Gesetzes. Kein Mensch kann ihn erfüllen. Mag sein, man schafft 80%, vielleicht 90%. Aber Jakobus sagt, wer alles erfüllt, aber in einem Gebot strauchelt, ist das ganze Gesetz schuldig. Das mag uns abstrakt erscheinen, aber ich nehme ein Beispiel aus dem Leben. Wenn ihr einen Fahrrad- oder Autoreifen habt und es ist nur an einer Stelle ein Loch, wie viel Luft geht raus? Alles. Kannst nicht sagen, wenn es da so steht, ist nur unten die Luft draußen. Weil da unten zusammengedrückt ist. Es ist überall draußen. Ein Loch genügt, die Luft ist raus. Wenn es Spaghetti mit Tomatensauce gibt und ich habe ein weißes Hemd an und es kommt ein Spritzer drauf, dann sagt meine, oh, das kannst du nicht ansehen. Sagt meine, ich liebe es, die zu diesem Vortrag, das kannst du nicht anziehen. Sie hat ja recht. Und es hilft nicht, wenn ich mit ihr diskutiere und sage, schau mal, mehr als 90% ist in Ordnung. Sei doch nicht so fehlerorientiert oder was für immer man für Argumente bringen kann. Nein, das Hemd hat einen Fleck, der Reif hat ein Loch. Es geht nicht. Ein Gebot übertreten, alle Luft ist raus. Einmal einen Heuhaufen angezündet, dann hilft es nichts, wenn du das Feuerzeug gleich wieder wegsteckst. Das Ding brennt ab. Und so ist es mit der Übertretung. Eine Sünde reicht. Einmal getötet heißt für immer tot. Ich habe es nur probiert, aber es war eine Notschlachtung, ist auch eine Schlachtung. Einmal tot, immer tot. Aber das ist auch die Hoffnung. Und das ist auch das, was die Taufe beinhaltet. Wenn wir mit Christus begraben sind durch die Taufe, dann sind wir dem Gesetz gestorben mit ihm, weil er durch seinen Tod das Gesetz erfüllt hat. Denn das Gesetz fordert den Tod als Strafe für die Sünde. Diese Strafe hat Christus auf sich genommen. Und wer nun in ihm ist, in ihn getauft, oder seinen Namen, wie man es jetzt auch beschreiben mag, wer in ihm ist, für den gilt dieser Tod als geschehen, damit das neue Leben in ihm gilt. Und das ist der letzte Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Das Beste kommt erst noch. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt befreit werden von unserer Sünde und dann schön leben können oder mit einem guten Gewissen leben können. Nein, Gott hat, habe ich den Strahl nochmal gebracht? Nee. Gott hat auf dieser Zeitlinie dem Abraham einen Bund gegeben. Dir und deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land zum ewigen Besitz geben. Es geht um das Land Israel, das Gott dem Abraham verheißen hat. Hebräerbrief schreibt, das Land, das sie suchten, ist eine Stadt. Ja, ist doch nicht Land. Nee, dieses Vaterland, nach dem sie streben, ist eine Stadt. Und diese Stadt, wird an anderer Stelle beschrieben, ist das neue Jerusalem. Und dieses neue Jerusalem ist der Leib des Christus, beziehungsweise seine Braut. Die zwei werden vereint sein. Und dann wird erfüllt, was in Epheser 5 geschrieben steht, die zwei werden ein Fleisch sein. Und Paulus sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Was Gott dem Adam mit seiner Eva verheißen hat, hat sich dort nie vollkommen erfüllt. Die zwei waren immer zwei. Aber in Christus mit seiner Gemeinde erfüllt es Gott in vollkommener Weise. Die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, mündet in der Königsherrschaft Gottes auf der Erde. Diese Herrschaft wird ausgeübt von Christus als dem Haupt, die Gläubigen als seinem Leib. Gläubigen und Treuen ist eigentlich dasselbe sogar. Die Gott, also es gibt noch ein anderes Bild dazu, das es plastisch macht. Mit ihnen wird der Christus regieren in alle Ewigkeit, zur Ehre Gottes. Am Schluss wird Christus, heißt es ja, wie der Hans Udo hat es auch sofort betont, der letzte Vers der Bibel in 1. Korinther 15. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Der Christus wird Gott, heißt einfach in Gottes Verantwortung regieren zur Ehre Gottes, damit Gott alles in allem sei. Der Herr Jesus trachtet nach der Ehre Gottes. Ich habe dieses Hintergrundbild nicht nur gewählt, weil es mir gefallen hat, sondern weil von hierher Licht kommt. Wir bewegen uns auf die Zeit zu, wo es heißt, die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Es geht um das neue Jerusalem. Von dieser Stadt aus wird das Recht ausgehen zu allen Nationen. Die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes, das Himmelreich, was auch immer man, wie man es auch immer beschreiben mag, die Bibel gebraucht verschiedene Begriffe. Aber es ist diese Sache, die Gott verheißen hat, um es der Nachkommenschaft Abrahams zum ewigen Besitz zu geben. Es ist, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, es ist der Grund, warum Gott die Menschen erschaffen hat. Warum hat Gott die Menschen geschaffen? Wollte er ein Gegenüber? Gott hat die Menschen geschaffen, um zu herrschen. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, die sollen herrschen. Das ist der allererste Grund, wozu Gott den Menschen gemacht hat. Psalm 12 greift das dann auf und sagt, wie herrlich ist dein Name. Und wenn ich betrachte, was du gemacht hast, und dann schaue, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, fährt fort, du hast ihm alles unter die Füße gelegt. In Psalm 12 wird es oder 8, danke, Psalm 8. Psalm 8 wird es beschrieben, als wäre es die Menschheit insgesamt. Hebräerbrief aber greift es auf und sagt, dieser Mensch ist Christus. Ihm hat Gott alles unter die Füße gelegt. Das heißt, wir gehen leer aus. Wenn Jesus alles kriegt, kriegen wir nichts. Es sei denn, meine Eltern sind inzwischen in einem gewissen Alter und werden aller Voraussicht nach irgendwann sterben und sie werden wahrscheinlich auch ein gewisses Erbe hinterlassen. Davon habe ich einen Fünftel Anteil, sage ich mal. Ich habe fünf Geschwister. Wir sind fünf Geschwister. Meine Frau kriegt nichts. Es sei denn, sie ist mit mir verheiratet. Und so kriegen wir nichts. Die Menschheit insgesamt kriegt nichts. Es sei denn, sie ist mit Christus vereint. Der Leib des Christus. Christus als das Haupt, sein Leib. Römer 8 greift es auf. Wenn wir Kinder Gottes sind, so sind wir Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Reich Gottes in Ewigkeit zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen.